zugegeben, als ich gesehen habe, was der vorgeschlagene Text für den Sonntag ist in der Perikopenordnung, bin ich ganz kurz versucht gewesen, einfach ein anderes Thema zu wählen. Über Versuchung reden, das ist jetzt wirklich nicht gerade das Einfachste. Und ich sehe mich wirklich auch nicht in einer Rolle eines Moralapostels. Versuchung ist etwas, was in unserer Gesellschaft entweder so lapidar daherkommt, so, die süße Versuchung, viel mit Schoki oder mit Essen in Verbindung gebracht, oder in der Werbung, wo die Versuchung so ganz bewusst genutzt wird, um den Menschen Sachen anzudrehen, die sie gar nicht brauchen. Oder sie wird sehr moralisch gebraucht, die Versuchung. Und leider ist sie oft auch von der Kirche gebraucht worden, um die Menschen nicht als mündige und verantwortliche Wesen zu sehen, sondern die Menschen zu bevormunden und für sie zu entscheiden. Aber gut, ich habe dieser Versuchung, euch das Thema einfach zu ersparen, hat er auch widerstanden und wage jetzt doch einen Versuch von der Auslegung von diesem Text. Aber im Wissen darum, dass ich nicht alle Aspekte, die jetzt hier wichtig wären, kann abdecken. Und noch viel mehr im Wissen darum, dass ihr mündige Wesen seid, die das, was ich sage, werdet weiterdenken, werdet auch kritisch hinterfragen. Und auch wissen, dass ich nur ein Mensch bin, mit meinen Begrenzungen. Zuerst ist es mir wichtig festzuhalten, dass die Geschichte aus dem Matthäus nicht einfach so eine Anleitung ist für uns Menschen, wo dass wir vielleicht versucht werden und wie dass wir damit umgehen sollten. Nein, die Geschichte ist am Anfang vom Wirken von Jesus gestellt. Und der Matthäus macht damit einen Bogen auf, wo es um den Gehorsam von Jesus geht, vom Anfang bis am Schluss von seiner Wirkungsgeschichte. Es geht also hier am Anfang schon um Passion und Auferstehung. Der Gehorsam, den Jesus hier zeigt, der begleitet ihn durch seine ganze Wirkung bis ans Kreuz. Und Jesus wird uns hier als Überwinder vorgestellt. Er ist also nicht einfach ein Übermensch, der jetzt viel besser mit Versuchungen umgehen kann als wir. Also er ist nicht einfach ein Idol oder ein Held, den wir ihm nacheifern würden. Nein, es ist der Bogen von dem Anfang vom Wirken bis zur Auferstehung, wo Jesus nachher wieder auf einem Berg steht und zu seinen Jüngerinnen und Jüngern sagt, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern, ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Da wird die Macht Jesus von Gott geben. Es ist ja keine Macht von dieser Welt und es ist auch nicht durch die Mittel von dieser Welt. Und in diesen Jesus setzen wir unser Vertrauen bis heute. Die Erzählung von der Versuchung hat auch viele Elemente, die den Bogen weiterspannen als nur der kurze Abschnitt. Es sind zum Beispiel nicht per Zufall 40 Tage und Nacht, wo Jesus fastet. Die Zahl 40 ist in der Bibel immer wieder ganz wichtig. Sie erinnern zum Beispiel an die 40 Jahre, wo das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist. Oder 40 ist auch genau die Zahl zwischen Auferstehung und zwischen Opfert. Es werden also schon in diesem kleinen Text Verknüpfungen gemacht gegen aussen. In diesem Text kommt der Teufel vor, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Er ist hier ein eigener Charakter. Er redet, er interagiert mit Jesus. Aber jetzt aus diesem Text ein Weltbild abzuleiten, wo der Teufel als ewiger Gegenspieler von Gott sieht, ist eher schwierig. Weil es geht viel mehr um den Gehorsam von Jesus gegenüber Gott als um den Teufel. Der bleibt irgendwie schattenhaft. Ich finde es sehr interessant, dass am Schluss Jesus den Versucher wegweist mit dem Wort «Weg mit dir, Satan!». Die Formulierung kommt bei Matthäus später nochmal vor. Und zwar dann, wo seiner Jünger, der Petrus, ihm versucht, gut zuzureden. Dann nämlich, wo Jesus sagt, ich muss jetzt auf Jerusalem und ich werde gekreuzigt werden. Dann sagt der Petrus, ach, red doch nicht so. Gott wird das verhindern, das wird dir nicht passieren. Und da sagt Jesus zum Petrus, weg mit dir, Satan. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern nur um das, was die Menschen wollen. Auch da ist also die Argumentation von Jesus, Gott muss man mehr folgen. Und der Petrus wird ihm da zum Versucher, sich nicht auf Gott zu verlassen und ihm gehorsam zu sein. Das so als erster Teil, dass die Geschichte eben nicht einfach nur um ein Bild sie für unsere Versuchungen, sondern dass die Geschichte einen viel weiteren Bogen hat, als wir das vielleicht manchmal wissen. Und jetzt möchte ich aber trotzdem diesen einzelnen Versuchungen also ein bisschen nachgehen und sie daraufhin befragen, wie sie auch uns könnten Ermutigung sein, verantwortungsbewusst und frei und weise zu leben. Die Bibel weiss darum, dass unsere Integrität verletzlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns an unsere eigenen Überzeugungen halten. Aber die Bibel zeigt auch immer wieder, dass Gott auch den Weg vorwärts für uns kennt. Nicht indem, dass er irgendwie Konsequenzen oder unsere Schuld unter den Teppich kehrt, sondern indem, dass er sich uns an die Seite stellt und mit uns weitergeht. Schauen wir also mal die erste Versuchung an. Mach aus diesen Steinen Brot. Du hast doch die Macht. Es liegt eigentlich nur an dir. Wenn du einen Mangel erlebst, dann ist das selbst verschuldet. Vielleicht haben viele von euch nicht Instagram und TikTok. Aber in den sozialen Medien gibt es im Moment einen riesen Trend, der Tausende von Menschen in den Bann zieht. Und zwar gibt es da so, sie nennen sich Life Coaches, also Lebensberater oder auch Gurus, die den Nachfolgern sagen, sie sollen das, was sie wollen, manifestieren. Das ist ein riesen Trend, Manifesting. Sie sollen also einfach sich ganz fest darauf konzentrieren, dass das, was sie wollen, in Erfüllung geht. Das geht so über das klassische positive Denken noch weit raus. Das Ganze wird auch pseudowissenschaftlich mit irgendwie Quantenphysik und so, wird das irgendwie noch belegt und hinterlegt. Aber was dabei rauskommt, ist eigentlich ganz fest das. Du musst es machen. Wenn du es nicht richtig denkst und nicht richtig manifestierst, dann passiert so nicht. Ist das nur ein Spleen von der heutigen Jugend? Nicht unbedingt, oder? Ist nicht hinter dem Sprichwort, du bist deines eigenen Glückes Schmied, auch ein bisschen die Vorstellung, dass wir eigentlich alles im Griff sollten haben? In Kambodscha, wo ich lange gelebt habe, in einem buddhistischen Land, war in den Menschen ganz tief eingraviert. Das Sprichwort oder der Slogan über ihrem Leben, Twöle an, Bänle an. Das heisst, mach's gut, dann bekommst du Gutes. Und der Umkehrschluss hat für die Menschen auch schmerzlich gestimmt. Nämlich haben sie geglaubt, wenn du krank bist, wenn du arm oder behindert bist, dann ist das letztlich nur deine Schuld. Und das ist nicht lebensbringend. Jesus ist hier in der Wüste. Er hat einen Mangel. Nach 40 Tagen ist er wahrscheinlich nicht nur hungrig, sondern auch einsam und schwach. Und die Suche, die Sehnsucht nach Nahrung, wird ausgenutzt, um ihn zu versuchen. Aber Jesus stellt dem gegenüber, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nein, vielmehr von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Er sagt, vielleicht mit anderen Worten, dass wir Mangel erleben, gehört zur menschlichen Realität dazu. Es ist ganz normal, dass ich jetzt Hunger habe. Sehnsucht und auch Suche nach Erfüllung, das gehört zum Leben. Aber die Versuchung ist, aus Steinen Brot zu machen. Die Lösung von sich selber abhängig machen. Es ist eine Verlockung, die auf den ersten Blick denkt, ah ja, das ist noch eine gute Lösung. Aber auf den zweiten Blick ist etwas faul dran und widerspricht dem, was wir eigentlich wollen. Die zweite Versuchung. Auf dem Tempelabend sagt der Versucher zu Jesus, es steht doch in der Bibel. Du könntest jetzt hier runterkumpeln, dann würde Gott dich bewahren. Weil er hat doch gesagt, dass er seinen Engel wird befehlen, dass dir nichts passiert. Er ist clever. Er braucht Jesus seine eigene Taktik gegen ihn, indem er die Bibel zitiert. Du glaubst doch das, oder? Beweis es. Es ist die Versuchung, etwas beweisbar zu machen, etwas verfügbar zu machen, was unverfügbar ist. Suche und Sehnsucht nach Gewissheit, vielleicht auch von unserem Glauben. Glauben und Vertrauen wird durch so einen Beweis vermeintlich in den Wissensbereich hineingezogen. Aber Gott lässt sich nicht auf eine einzelne Bibelstelle festnageln. Das ist magisches Denken und nicht Glauben. Jesus wendet sich ja in seiner Zeit auf dieser Erde immer wieder auch vertrauensvoll an Gott. Er bittet um Wunder, um Heilung, um Bewahrung, um Versorgung. Aber er macht nicht seinen Glauben, seine Beziehung zu Gott, von dem abhängig. Sondern er begibt sich mit seinen Sehnsüchten oder mit seinen Wünschen in eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Gott ist nicht ein Automat, wo ich weiss, wenn ich oben 3 Franken reinlasse, dann kommen auch noch Gummibärchen raus. Und wenn die nicht rauskommen, dann ist entweder der Automat kaputt oder verklemmt, aber ich habe Anrecht auf die Gummibärchen. Das ist ein transaktionelles Denken, sagt man dem. Aber Glauben ist kein Handel, es ist eine Beziehung. Gott ist anders. Seine Gnade, seine Zusage für uns sehen wir eigentlich jeden Tag. Er gibt uns Luft zum Atmen. Er gibt uns einen Körper, mit dem wir die Welt erleben und erkunden können. Er hat uns ein Hirn gegeben, wo wir damit denken können. Ja, in unserem ganzen Sein sehen wir Gottes gnädige Liebe. Und er möchte das Leben, das er uns schenkt, auch mit uns teilen und an unserer Seite sein. Wir dürfen in unseren Sehnsüchten und unserer Suche zu Gott kommen. Er lässt sich begegnen. Er lässt sich finden. Und wir dürfen erleben, dass wir in unserem Leben gefunden sind. Aber Gott ist nicht verfügbar. Wo ging denn, wenn jemand ganz klar weiss, wie Gott ist und was er will und überhaupt keine Spannungen in dem zulässt, dann werde ich skeptisch. Und trotzdem, ich kenne die Versuchung gut, Gott wollen festzumachen und festzuhalten. Die dritte Versuchung. Eine Abkürzung zur Macht. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, diesmal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt und in ihrer ganzen Herrlichkeit. Und er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Sehnsucht, Suche, Einfluss zu nehmen, Macht zu haben. Ist nicht Jesus genau mit so einem Auftrag auf die Erde gekommen, ein Reich aufzubauen? Und hier wird ihm eine Abkürzung angeboten, ein ganz anderer Weg, um zu dieser Macht zu kommen. Nicht so einen mühsamen Weg, wie wir ihn nachher im Evangelium lesen, wo Jesus probiert, zum Teil hemdsärmeligen Fischer zu erzählen, wie das Reich Gottes funktioniert. Und immer wieder scheitern sie und verstehen vieles nicht. Auch nicht so einen Weg über das Kreuz, über den Tod. Damit wird doch Jesus so ohnmächtig wie nur Menschen möglich. Da gibt es eine Abkürzung zum Glück. Und das Einzige, was Jesus dafür machen muss, ist jemand anders oder etwas anderes an Gottes Stelle zu setzen und sich vor dem niederzuwerfen. Er muss sich in eine Abhängigkeit begeben von etwas, von jemandem, der nicht wirklich in die Freiheit führt. So Shortcuts, so Abkürzungen kennen wir auch. Es können zum Beispiel ein exzessiver Konsum sein oder Ablenkung. Auch Drogen oder Alkohol können zu so einer Abkürzung werden. Oder auch im Bereich der Sexualität wird im Menschenhandel unglaubliches Leid auf sich in Kauf genommen, um Sehnsucht zu stopfen, die wie Löcher sind und nie voll werden. Geld und Reichtum auf Kosten anderer. Macht, die andere unterdrückt. Hier erwidert Jesus ganz stark mit dem «Weg von mir, Satan!». Weil er erinnert daran, in der Heiligen Schrift steht, du sollst Gott anbeten und ihn allein verehren. Damit zitiert er wieder Kern vom Alten Testament. Es ist ein Satz aus dem jüdischen Glaubensbekenntnis. Was heisst, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Weil die Suche, das gehört zum Menschsein. Und wir dürfen wissen, dass wir mit unseren Sehnsüchten bei Gott gut aufgehoben sind. Aber nicht jede Sehnsucht in unserem Leben wird gestillt werden. Wir leben in einer Spannung zwischen dem, was wir jetzt schon sehen, passieren, und dem, was versprochen ist. Wir erwarten und erhoffen. Und jedes Mal, wenn wir in den Gottesdiensten zu unser Vater beten, dann bitten wir auch darum, nicht dieser Versuchung zu erliegen. Vielleicht wie der erste Versuchung, alles von uns abhängig zu machen. Oder das Unverfügbare zu erzwingen. oder uns abhängig zu machen von etwas, das uns Freiheit verspricht, aber uns gefangen nimmt. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Während dem Zwischenspiel ermutige ich euch, es hat so Zettel ein bisschen verteilt. Ich komme die auch noch ein bisschen verteilen, wenn jemand keinen hat. Nehmt euch so einen Zettel und schreibt euch etwas drauf, was ihr euch als Vorbereitung in dieser Fastenzeit mitnehmen wollt. Vielleicht ist es ein Mensch, den ihr besonders an ihn oder an sie möchtet denken in dieser Zeit. Vielleicht gibt es ein Suchen in eurem Leben, wo ihr besonders anfällig seid für Versuchung. Dann lohnt es sich in der Fastenzeit, die einfach mal zu beobachten und sich Jesus darin anzuvertrauen. Oder vielleicht habt ihr auch Gedanken aufgeschnappt und möchtet da weiterdenken, vielleicht widerlegen oder vielleicht erforschen. Das also als Anregung zum Weiterdenken.